wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir schauen in die GFL und die GFL 2 jetzt hier in der Sportshow auf meinsportradio.de und kaum bin ich weg, da fällt in der GFL 2 Süd endlich eine Entscheidung. Wir können heute Abstände vermelden hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de, gehen aber natürlich auch auf die erste Liga, also auf die GFL 1 ein. Mit unserem Kollegen Nicolas Martin von GFL Radio und TV. Hallo Nicolas.
Hallo.
Lass uns zunächst mal im Oberhaus anfangen und im Norden die New Yorker Lions Braunschweig. Gut, die waren schon Nordmeister und dass sie gegen die Berlin Adler gewinnen würden, war eigentlich auch relativ klar. 69-7 ging es am Ende aus. Die Adler damit komplett im Tabellenkeller.
Ja, waren sie ja schon vorher. Die haben letzte Woche schon gesagt, so in Berlin, in Braunschweig. Nö, wir planen für Relegation. Ich weiß nicht, ob sie das Spiel jetzt abgeschenkt haben. Und irgendwie so, keine Ahnung, 5 Standard-Plays rausgeholt haben und damit dann versucht haben, irgendwas zu erreichen. Und ich hoffe es eigentlich, oder ob sie wirklich sich ernsthaft darauf vorbereitet haben und dann sowas bei rauskommt, das wäre natürlich besorgniserregend. Die Theorie war ja, die Adler kommen aus dem Tabellenkeller raus, wenn sie Braunschweig schlagen und die Huskies gegen Hildesheim nichts mehr holen. Und hat ja beides nicht geklappt. Von daher können die Adler ja froh sein, dass sie den Upset nicht geschafft haben. Was ein bisschen besorgniserregend ist, ist, dass sie anscheinend, David McKenzie hat gar nicht gespielt. Tom van Duyn muss wohl die zweite Halbzeit gespielt haben, wenn ich mir auf die Statistiken anschaue. Ich war in Halle, also ich habe es nicht gesehen. Aber wenn ich mir die Statistiken anschaue, haben hauptsächlich Backups bei den Lions gespielt. Und dass du dann immer noch, was war das, 69-7 eingeschenkt bekommst, ist schon schmerzhaft. Ich meine, es stand zur Halbzeit 38-0. Und dann passierst du einen Kickoff-Return, Interception-Return, Punch-Return, ja, volle Kapelle. Es wird schwer für die Adler, jetzt mal ganz ehrlich, weil, also Potsdam geht so schlecht nicht. Und die haben auch so ein bisschen Offense-Arsenal und ich weiß halt nicht, was die Adler dagegen ausrichten wollen, zum einen, und wie sie da selbst punkten wollen. Also natürlich spielen die Potsdam nicht auf dem Level der Lions, aber das Problem ist ja, die Adler haben ja nicht nur mit den Lions zu kämpfen, sie haben mit jedem in der Liga im Augenblick zu kämpfen. Da reicht ja schon auf dem Level von Hildesheim oder von Hamburg zu spielen und schon geht bei den Adlern fröhlich das Schwimmen los und der Adler ist halt kein Wasservogel, von daher ich bin gespannt, aber nur bedingt optimistisch, was die Adler betrifft.
Ja, also warten wir mal ab, ob sie vielleicht doch noch zu Seeadlern mutieren und dann doch ein bisschen was mit Wasser anfangen können. Wer auf jeden Fall was mit Wasser anfing, das sind die Hamburg Huskies. Die haben dann im Abstiegskampf nochmal ordentlich gestrampelt und sich jetzt dann auch gegen die Hildesheim Invaders mit 33-29 im Heimspiel durchgesetzt.
Ich glaube, das kann man bei den Huskies nicht hoch genug bewerten, weil die waren mausetot zu Beginn der Saison. Wir erinnern uns an dieses Spiel, das 8-30, das erste Spiel gegen die Adler, und da dachten wir so, viel passiert in der Offseason, viele Abgänge, und wenn du dann gegen die Adler mit 20 verlierst, oh je, wo soll das hinführen? Ja, dann haben sie einen Spielplan, der ihnen erstmal alle Playoff-Teams serviert hat am Stück. Das heißt, es gab 2 Monate da, um es mal salopp auszudrücken, nur auf die Fresse. Und das als Team, das schon Auflösungserscheinungen im Winter hatte. Ja, da war natürlich da dachten alle, okay, also entweder die brechen komplett zusammen oder die ziehen zurück oder was auch immer. Und die haben sich durchgebissen und haben die ganze Zeit darauf hingewiesen, ja, aber am Ende der Saison haben wir auch diese 3 Spiele von 4, wenn wir das Key-Spiel mitrechnen, gegen die Invaders und gegen die Adler, das sind die Spiele, die wir gewinnen müssen und so weiter und so fort. Dann halten wir auch für selbstständig die Klasse. Natürlich kannst du es am Anfang denken, ja, Durchhalteparole mit einem großen D, ja. Aber sie haben geliefert. Sie haben diese 3 Spiele allesamt gewonnen, gegen die Adler, zweimal gegen die Hildesheim, und jetzt sind die Huskies Sechster mit 4 Punkten Vorsprung auf den Tabellenletzten und haben jetzt also nicht nur sich selbst bewiesen, was sie können dieses Jahr, aber können auch so ein bisschen eine Message senden an andere Spieler, also von wegen hier, schaut mal, alle haben gesagt, wir sind tot, wir haben uns berappelt, Wir haben jetzt 3 Spiele gewonnen, von denen uns keiner zugetraut hätte, dass wir sie gewinnen. Jetzt rekruten wir ein bisschen, kommt zu uns, wir bauen hier was auf, ja. Und schauen wir mal, was jetzt in der Offseason passiert. Wir haben jetzt einen Sportdirektor, ich habe jetzt ein Gespräch mit den Coaches, um die zu verlängern, weil das ganz gut funktioniert hat, weil die Coaches, meines Wissens, also zum Beispiel der Defense-Coordinator hat uns ja gesagt, er will auf jeden Fall zurückkommen, müssen halt 1-2 Rahmenbedingungen ein bisschen angepasst werden, aber ansonsten möchte er mit der Truppe auf jeden Fall weitermachen und deshalb, also die Huskies, die das ganz große Sorgenkind waren vor der Saison, die haben diese Sorgenkindrolle an die Adler abgegeben und jetzt kann sich langfristig vielleicht da was bilden. Meine Hamburg ist ein großer Pool an Spielern, sie haben 2 GFL Juniors Mannschaften, und es gibt halt viele Teams in Hamburg, ja. Wenn man zusätzlich zu den Huskies zu den Young Huskies, den Junior Devils in der Jugend, den Blue Devils in der 4. Liga, die Pios in der 3., was gibt's denn noch? Die Swans da in, wie heißt es bei Bergedorf, da in Nettenburg. In Harburg gibt's die Ravens, es gibt denn noch die Heat, das ist ja diese Mischung aus der ehemaligen Dockers und Buccaneers, also es gibt viele Teams in Hamburg. Es gab die letzten Jahre nur kein gutes Hamburger Team. Vielleicht schafft es immer einer, ja. Das wäre vielleicht, weil im Augenblick freut sich vor allen Dingen Kiel. Aber wenn Kiel die ganzen Hamburger nicht hätte, dann würde Kiel da stehen, wo die Hamburger stehen. Also, so gefühlt, ja. Weil die wenig von den eigenen Talenten mitbringen. Da muss ich Hamburg jetzt mal berappeln und irgendwie mal mit einem guten Konzept um die Ecke kommen. Also, egal, ob es Huskies, Blue Devils, auch immer wird, ja. Aber eigentlich bräuchte die American Football Bundesliga ein starkes Hamburger Team, weil wir erinnern uns alle an die Zeiten der Blue Devils, das hat ja mal funktioniert, warum soll es nicht nochmal funktionieren?
Daumen drücken, dass sich da was entwickeln kann. Entwickeln wird sich auch in Köln was, da können wir, glaube ich, nach dieser GFL-Saison schon wirklich sicher sein. Die haben sich ja auch gut geschlagen, die Cologne Crocodiles, in ihrer Aufstiegssaison, haben jetzt aber gegen die Dresden Monarchs dann auch nochmal gezeigt gekriegt, wo vielleicht noch Verbesserungsbedarf ist. Die Monarchs gewinnen 35-12.
Ja, die Kölner, die haben ja wenig rekrutiert in der Offseason, weil auch viele in NRW dachten, jojo, geht's mal in die GFL, schaut mal, was Düsseldorf die letzten Jahre gemacht hat. Aufs Maul kriegen kann er auch woanders, so nach dem Motto, ja. Und jetzt im Endeffekt waren die Kölner ja bis zum Ende dran, können sich ärgern, dass sie das Hinspiel gegen die Rebels nicht gewonnen haben, dann wären sie jetzt nämlich jetzt in den Playoffs. Aber gut, das ist halt die Theorie. Jetzt haben sie mal gesehen, was es in der GFL so braucht. Sind gut angekommen, finde ich. Müssen jetzt halt überlegen, wie sie sich verstärken, weil Kadertiefe war schon ein Problem. Ja, das haben sie gemerkt, dass die GFL schon ein bisschen mehr fordert als die GFL 2. Also sie müssen auf allen Positionen wahrscheinlich für ein bisschen Tiefe sorgen auf der im Kader. Ausnahme wahrscheinlich Running Back und Receiver. Da können sie den Weg von Köln nach Rom zupflastern und haben immer noch was übrig. Also da vielleicht nicht, aber gerade die Line zum Beispiel, Linebacker, war so ein Problemfall im Laufe der Saison. Also die Kölner, glaube ich, haben gesehen, was fehlt. Die Coaches haben trotzdem einen guten Job gemacht. Die Coaching-Crew hat bewiesen, dass sie in der GFL mithalten können. Ja, also die haben ja, die Adler haben sie ja zweimal geschlagen, die Rebels einmal, die Dresdner haben sie eine Halbzeit lang in Köln richtig geärgert, die Huskies haben sie zweimal geschlagen, die Hildesheimer, da steht ja noch das Rückspiel nächste Woche aus, aber da gibt's ja nichts mehr. Gegen Kiel haben sie im Hinspiel ganz gut mitgehalten das Rückspiel war ein Shootout bei der Mannschaften, da haben sie ja richtig gut mitgespielt. Gut, gegen die Lions war jetzt wenig zu holen, aber auch da sind sie jetzt nicht gnadenlos runtergegangen. Ja, also die haben eben nicht so 60, 70 Punkte kassiert, sondern im Rückspiel, okay, es waren 0-30, aber halt zu 30 und das Hinspiel waren 7-35. Also da sieht man mal, dass die auch die Lions ein bisschen kämpfen mussten. Von daher, also wenn man sich die Saisonbilanz anschaut, am Ende sind sie jetzt im Augenblick 6 Siege, 7 Niederlagen gegen Hildesheim, wird man wahrscheinlich gewinnen können, dann waren wir bei 7-7 und 7-7 für den Einstieg in die GFL Nord. Ist richtig gut, weil das heißt ja dann, du hast eins der Playoff-Teams schon mal einmal geschlagen, das hättest du 8 Jahre lang. Also von daher, ja, geht vorwärts in Köln und es soll so überraschen, wie sie die nächsten Schritte machen. Die haben selbst erklärt es jedes Jahr auch, irgendwann um die Playoffs mitzuspielen und dann um die Nordmeisterschaft. Also das ist ja jetzt der Aufstieg war ja nur ein Zwischenschritt. Mal schauen, wie gut sich das entwickelt.
Werden wir im Blick haben, schauen wir auf die GFL 2, die Schwäbischer Unicorns, die marschieren da weiter locker durch, 35-27 auch gegen die Marburg Mercenaries, mussten ja auch nichts mehr tun, um die die Südmeisterschaft abzusichern, die ist ja schon längst eingetütet, das ist jetzt nur noch so ein bisschen warmlaufen für die Playoffs.
Ja, schwer zu sagen, komisches Spiel irgendwie. Schwäbisch Hall viel gelaufen, ein bisschen gepasst. Gut, die Marburger, die kann ja nur passen, die können ja nicht laufen. Haben da erstmal 6 Interceptions geworfen. Und trotzdem war das Spiel knapp. Also war ein komisches Spiel, aber wo Marburg zwar irgendwie immer dran war, aber nie das Gefühl hatte, dass Schwäbisch Hall das verlieren könnte. War ja zwischen, also statt 7-0, dann 7-7, dann 21-7 für Hall. Und dann 28-13, 35-20 und dann 35-27. Man hat das Gefühl immer, wenn Marburg zu gefährlich wird, dann legt die Defense nochmal eine Schippe drauf. Ja, komisches Spiel. Ich weiß halt nicht, was jetzt das Ziel war bei Hall, bei dem Spiel. Gesund in die Playoffs kommen oder nicht. Also eigentlich wollten sie dem österreichischen Quarterback mehr Zeit geben zum Spielen, aber da das Spiel eng war, sie wollten das Spiel dann doch gewinnen und die Perfect Season am Leben erhalten. Deshalb konnte er nicht so viel spielen wie erwartet. Aber ja, die Haller sind erstmal ungeschlagen durchgekommen, erwarten jetzt die Rebels und der Rest wird sich zeigen. Also ich glaube, für Marburg wird es in Kiel nicht annähernd so knapp, aber schauen wir.
Sind wir auf jeden Fall gespannt. Schauen wir natürlich noch auf die weiteren Spiele. Stuttgart Scorpions gegen Saarland Hurricanes, 25-9.
Das war das Abstiegsendspiel. Das war das Spiel gegen Platz 8. Also die Konstellation war ja folgende. Gewinnen die Saarland Hurricanes, sind sie auf jeden Fall safe und dann hätte es dann hing es davon ab, was in Frankfurt passiert, holte München einen Punkt, wäre dann Stuttgart auf Platz 8 gewesen, aber die Prämisse war ja, die Saarländer müssen gewinnen und die Saarländer haben in diesem Spiel nie geführt. Und die Stuttgarter, also es ging mit einem 3-0 in die Halbzeit, das sagt vielleicht auch alles über die Qualität dieses Spiels aus. Das war schon personell so ein bisschen schwierig auf beiden Seiten und dementsprechend sah das Spiel heraus, wobei Stuttgart immerhin das Gefühl gemacht hat, auch schon dass in der ersten Halbzeit, dass sie den Ball ein bisschen besser bewegen können als die Saarländer. Die Saarländer, die aus der Halbzeit dann gut rauskommen, aber das Fico machen, aber postwenden, einen Touchdown kassieren. Dann geht es zum 10-3. Die Saarländer machen nochmal einen Touchdown, gehen logischerweise für 2, weil ein Unentschieden reicht ihnen nicht. Und es war bis dahin ein No-Scorer, von daher probieren sie halt wenigstens die Point-Conversion, damit scheitern sie, 10-9. Die Stuttgarter machen dann wieder einen schnellen Touchdown, dann bist du bei 16-9 und ab da wäre es dann kritisch geworden für die Saarland Hurricanes, wenn die Stuttgarter den Extrapunkt gemacht hatten, weil sie brauchten ja einen Sieg und entschieden reichte nicht. So, dann nageln die Stuttgarter den Extrapunkt an Pfosten und halten die Saarländer im Spiel. Aber ab da war irgendwie bei Saarland vorbei und die Stuttgarter gewinnen das am Ende dann doch noch mit 25-9. Das war also für die Saarländer heißt das jetzt Relegation. Bei der Nachfrage gestern, habt ihr euch schon mit der Relegation beschäftigt? Nö. Okay. Kann man ja mal machen. Wir dachten, wir kommen da unten raus, ja. Ich habe immer einen hellen Text, ne? gut, kommt ihr nicht. Jetzt geht's halt gegen den GFL 2 Südmeister, den wir ja gekürt haben, aber über den wir gleich sprechen. Und ich bin mal gespannt, weil die also personell pfeifen, die aus dem letzten Loch, die Saarländer, ja, und Stefan Merching spielte gestern Safety, der eigentlich Receiver ist, und da waren einige, die beide Wege gegangen sind, und das wird jetzt nicht ganz einfach, weil, erstmal musst du selber Punkte machen, dann musst du irgendwie auch ein bisschen Punkte verhindern, und da wird schon, also das ist kein vollständiges GFL-Team, was da antritt, das wird schwierig.
Schwierig war es auch für die Munich Cowboys natürlich gegen die Samsung Frankfurt Universe, 10-38 in Frankfurt, klare Niederlage.
Ja, hätte ja schlimmer kommen können. Ich meine, für die Cowboys hat das Spiel natürlich undankbar, aber die hatten gerade 3 Wochen Pause. Also du gehst komplett rostig ins Auswärtsspiel in Frankfurt und musst da irgendwie noch einen Punkt holen nach Möglichkeit, damit du keine Abstiegssorgen mehr hast. Also es war wirklich sich für dieses eine Spiel motivieren, in der Hoffnung, dass es bei diesem einen bleibt, ja, dass du dann nicht in die Relegation musst, musst du jetzt auch nicht. So, die Münchner beenden das Ganze auf Platz 7, Haben natürlich darunter gelitten, dass sie am Anfang diese Patchwork-Offense hatten, wo sich ihr Quarterback im ersten Spiel verletzt hatte. Wäre das nicht gewesen, hätten sie vielleicht die Chance gehabt, in Stuttgart, in Ingolstadt, in Kempten diesen einen Punkt zu holen, schon am Saisonbeginn, der jetzt dafür gesorgt hätte, dass sie einen ganz entspannten Sonntag in Frankfurt hätten haben können. Also so entspannt, wie man halt in Frankfurt sein kann, wenn da irgendwie so eine 1,5-Tonnen-Bombe anderthalb Kilo-Bombe in Schärfe. Aber ja, den ganz großen Knaller gab es in Frankfurt nicht, also weder im Nordwesten noch am Bornheimer Hang. Für die Frankfurter ging es darum, jetzt einfach in die Playoffs zu kommen. David Beal, ihr O-Liner, wurde ejected während des Spiels. Der ist jetzt natürlich fürs Viertelfinale gesperrt. Das sollte nicht passieren, aber gut, lässt sich manchmal nicht verhindern. Und jetzt warten sie auf Dresden. Zwei Wochen, um sie auf Dresden vorzubereiten und irgendwie einen Kompromiss zu finden zwischen wir bewegen den Ball und wir gehen aber nicht zu viel Risiko, um nicht zu viele Turnover zu produzieren. Das wird bei Frankfurt mal interessant. Danke. Und bei München wieder. Saisonende abhaken, besser machen.
Dann gucken wir doch mal, auf wen die Saarland Hurricanes jetzt in der Relegation im Süden treffen werden. Der Meister im Süden steht fest, die Kirchdorf Wildcats, die haben es geschafft, 19-5 Punkte, am Ende dann doch 3 Punkte Vorsprung auf die Nürnberg Rams Vorsprung gehabt. Und wenn wir mal gucken, die Kirchdorfer sich durchgesetzt mit 34-12 am letzten Spieltag gegen die Ravensburg Razorbacks, die sind Dritter in der Tabelle.
Und da müssen wir nicht da, weil nehmen wir klar in GFL 2. Ja. Das solltest du dir mal darüber Gedanken machen.
Ja, lieber den Kollegen Thies schicken. Der kann nicht nur Leuten irgendwelche Masters-Siege wegnehmen, indem er komische Voraussagen trifft, sondern er kann offensichtlich auch die GFL 2 entscheiden.
Der muss ja nicht mehr voraussagen, der geht einfach ins Bett. Das, also, ja, also es war ein Endspiel. Um den Meistertitel. Wer gewinnt, ist in der Relegation und ja, die Kirchdorfer haben nichts anbrennen lassen. Also ganz klar über ihr Passspiel gekommen, haben 288 Yards und 4 Touchdowns durch den Pass gemacht. Über das Laufspiel hüllen wir mal den Mantel des Schweigens. Das ist das, was den Saarland Hurricanes entgegenkommen könnte. Also die Wildcats 14 Läufe für 5 Yards. Das ist so, das liegt sich erstmal so wie Marburg. Das könnte den Saarland Hurricanes entgegenkommen, weil deren Schwäche ist ganz klar die Laufverteidigung. Von daher lassen wir uns mal überraschen, was da an Matchup geht. Die Ravensburger, ja, am Ende ist da irgendwie die Puste ausgegangen. Also die haben ja Nürnberg geschlagen und dann ist unentschieden gegen Gießen. Die haben halt immer wieder Punkte liegen lassen. Und am Ende hat sich das dann jetzt gerecht und den Kirchdorf dann wirklich komplett unter die Räder gekommen und dann klar verloren. Mhm. Auswärts, jetzt ist Kirchdorf am Inn, das sind 524 Kilometer, ich habe bei Google Maps nachgeschaut von Neunkirchen nach Kirchdorf am Inn, das ist eine lange Fahrt, vor allen Dingen ab München-Landstraße, ne? Da wünschen wir schon mal viel Spaß, für beide natürlich, aber die Kirchdorfer, die sind es gewohnt, weil die Kirchdorfer, die fahren ja nach Gießen, wo sind die in den letzten Jahren, fahren die überall hin? Also die sind es ja gewohnt, dass sie da irgendwie quer durch die Lande gondeln. Mhm. Die Saarbrücker, die waren froh, dass sie in der ersten Liga waren seit ein paar Jahren und dementsprechend da nicht mehr hin mussten. Das ist schon ein paar Jahre her, dass sie nach Kirchdorf mussten. Ja, jetzt dürfen sie wieder hin. Wirklich einen Favoriten will ich da nicht ausmachen. Die Kirchdorfer waren vor ein paar Jahren schon in der Relegation und sind dann gegen die Franken Knights böse unter die Räder gekommen. Das ist der Unterschied, ist aber die Franken Knights hatten damals noch eine funktionsfähige Offense, was die Saarland Hurricanes, das kann man jetzt beim besten Willen nicht behaupten, dass eine funktionierende Offense haben. Wann das war? 2014, ich schau mal kurz. Genau, das Hinspiel 50-22 für Franken und das Rückspiel 42-36 für Franken. Nur wie gesagt, die haben damals die Kirchdorfer mit dem Pass auseinandergenommen. Und das wird Saarland wahrscheinlich beim besten Willen nicht schaffen. Von daher total offen, würde ich sagen. Also auf überschaubarem Niveau, ja. Mhm. Aber unter Umständen spannend. Und wenn wir jetzt mal kurz überlegen, also die Kirchdorfer haben keine Übertragung und die Potsdamer haben Livestream, von daher könnte es auch sein, dass ich dann zum Rückspiel nach Kirchdorf muss und dann quasi über österreichisches Netz dieses Spiel übertrage, weil das ist ja so, für die Kirchdorf nicht kennen, Kirchdorf liegt am Inn und wirklich das Stadion liegt noch mehr am Inn als der Rest. Also man hat das Stadion, die B12, dann die Innau, dann hast du den Inn und dann ist schon Österreich. Also Luftlinie 400 Meter weg und wenn du ein deutsches Handy rausholst, klopfst du so ein bisschen, um zu schauen, ob da vielleicht doch noch deutscher Empfang kommt und denkst du, Und dafür halt, was ist denn, wenn ich öffne? Dann hast du, dann strahlt dir österreichisches LTE ins Gesicht, dass du leuchten wirst, ja. Und dank EU kann man ja jetzt über Österreich übertragen. Vor 5 Jahren war halt noch, übertrage ich jetzt über Deutschland und habe dauernd Pannen oder gebe ich jetzt 500 € aus für eine Übertragung über Österreich? Also so nah an Österreich liegt das Ding und so fühlt sich dann die Fahrt wahrscheinlich auch für die Saarland Hurricanes an. Die kommen von der französischen Grenze. Und müssen mehr oder weniger in die Österreicher.
Also schon quasi ein Kulturschock für die Saarländer. Die müssen es dann entsprechend überstehen und verkraften, die Fahrt nach Kirchdorf. Schauen wir noch in den Norden. Da war ja der Meister sowieso schon längst klar. Die Potsdam Royals, die waren da sowieso nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Haben sich auch nochmal mit 74-20 gegen die Paderborn Dolphins am letzten Spieltag schadlos gehalten. Ja, und der Abstiegskampf mit den Essenern auf Platz 8, das war auch schon feststehend.
Ja, aber Platz 7 steigt ja auch ab und da ist jetzt Bonn draufgerutscht. Und Lübeck hat sich gerettet. Sie brauchten 3 Siege aus den letzten 3 Spielen und haben das getan und haben mal eben 2 NRW-Teams in die 3. Liga entsorgt. Sich damit auch den Rostockern und einen kleinen Gefallen getan und dem Verlierer der Relegation Adler gegen Royals, weil das heißt dann automatisch eine längere Fahrt weniger nach NRW, ja. Weil es kann ja nur einer aus NRW aufsteigen, das wäre dann in diesem Fall Solingen, aber die aus dem der Dreieraufstieg, das ist Solingen, Elmshorn und ich glaube, waren es die Spandau Bulldogs oder irgendwie, also auf jeden Fall ein Berliner Team in der Relegation. Das heißt, die Fahrten von Lübeck und Rostock werden nächstes Jahr ein bisschen kürzer. Und ja, für Bonn natürlich dramatisch. Die gewinnen das erste Spiel in Lübeck und sorgen dafür, dass Lübeck erstmal mit dieser ganzen Bredouille anfängt. Und verlieren das letzte Spiel gegen Lübeck und steigen dann ab. Ja, das wäre ja, wenn man Bonn mehr vorgestellt hatte, aber so ist natürlich ganz bitter, noch zu Hause abzusteigen. Jetzt heißt Neuaufbau in der dritten Liga, genauso wie für Essen und dann schauen, es kann ja immer nur einer aufsteigen. Das heißt Bonn oder Essen nächstes Jahr oder ein anderer, aber nicht Bonn und Essen. Dann schauen Lübeck natürlich. Muss ich jetzt mal ganz klar hinterfragen, was die Saison passiert ist, weil das war von den Wahrscheinlichkeiten her, dass sie sich noch retten, war schon schwierig. Jetzt haben sie es geschafft. Sie hatten es ja zwischendurch nicht selber in der Hand. Also wenn Bonn gegen Düsseldorf gepunktet hätte, wären sie abgestiegen. Das will denen nicht nochmal passieren. Da müssen sie sich wahrscheinlich wirklich Gedanken machen, was da schiefgelaufen ist, was man ändern muss, was man da jetzt noch machen kann, weil Lübeck hat ja das generelle Problem, dass sie Jahr für Jahr natürlich zwischen Kiel und Hamburg sitzen. Das heißt, zwischen 2 GFL-Teams, die natürlich auch ein bisschen ihre Arme ausstrecken. Wir werden es sehen. Aber also noch so eine Saison wollen die Cougars bestimmt nicht. Also die verstehen sich ja als Team, das auf jeden Fall in der 2. Liga etabliert ist und das so ein bisschen immer auf die 1. Liga schielt, ja, wenn es möglich ist. Also ich glaube nicht, dass man alles in Bewegung setzt, um das zu erreichen, wie es Potsdam zum Beispiel getan hat, aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, warum nicht, ne? Also das kennt man ja auch von einigen Zweitligisten im Fußball. Von daher, ja, also das muss bei Lübeck klar besser werden, weil so ein Abstiegskampf wollen die nicht nochmal.
Definitiv. Also wir werden es weiter im Blick haben. Es gibt ja auch noch einen Spieltag in der GFL 1 und ein Nachholspiel in der GFL 2, bevor es dann in die Playoffs geht. Hier bei uns auf meinsportradio.de im Rahmen der Sportshow werdet ihr informiert und natürlich am Wochenende dann auch wieder live bei uns mit den Livestreams von der GFL hier bei uns mit der App und auch im regulären Programm und auf dem Stream auf der Webseite zu hören. Vielen Dank an Nicola Matter von GFL Radio und TV.
Batman hat Robin, Sherlock Holmes hat Dr. Watson und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.